Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mesdames et Messieurs. Heute ist Montag, der 8. Juli 2024. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ich muss mal nachhorchen. Ich bin ja immer froh, wenn ich noch einen klitzekleinen Slot in dem wirklich extrem vollen Terminkalender von Lena Kassel noch bekomme, um hier den Daily machen zu dürfen. Deswegen frage ich ganz vorsichtig und ganz demütig auch ein Stück weit. Hallo Lena Kassel, guten Morgen. Sind Sie da?
Guten Morgen. Ich habe es einrichten können. Einen wunderschönen
Sehr schön.
Guten Tag.
Ja. Zwischen Hollywood und dem Daily hin und her jettend.
Ach, du weißt ja, wie es ist, ne? Ja. Ja. Genau das.
Ich weiß, wie es ist, natürlich.
So, und du weißt aber auch, dass ich mich ja immer wieder darauf freue, hier in diese kleine warme Badewanne einzutauchen. So auch an diesem Montag. Wir starten sozusagen in die letzte Woche dieser Europameisterschaft. Das ist schon sehr, sehr Wahnsinn, wie schnell dann doch 4 Wochen vergehen. Au backe.
Das ist Wahnsinn, ne? Das habe ich neulich auch gedacht. Irgendwie, es ist so zäh, diese ganze Gruppenphase, das zieht sich hin und es dauert elendig lang. Und dann macht es puff, 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 puff und schon stehen wir vorm Halbfinale, als sei das irgendwie quasi an einem vorbeigeflogen.
Das ist korrekt.
Wie so ein ICE, wobei der fliegt ja nicht an einem vorbei, der bummelt ja an einem vorbei. Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß natürlich, was du meinst. Dann lass uns doch trotzdem mal das aufarbeiten, was so am Wochenende angefallen ist. Denn da gab es ja dann, ja, auch einiges leider.
Absolut.
100% Lena.
Guten Morgen, Mike, und Happy Monday.
Präsentiert von Lena Kassel.
Die Vorfreude auf das Spiel gegen Spanien war so groß, die Enttäuschung hinterher aber noch viel, viel größer. Das DFB-Team ist nach dem Viertelfinale raus. Der Traum vom Titel bei der Heim-EM ist geplatzt. Jetzt liegt ja ein Wochenende dazwischen, Lena. Mit welchen Gefühlen blickst du denn heute so auf das Spiel?
Also ich glaube, meine Gefühlslage ist wie so nach einer Trennung. Nach einer Trennung, wo also eigentlich so, die jungen Leute werden das kennen, man ist nicht richtig in einer Beziehung, man lernt sich gerade kennen, man hat sich gerade so ineinander verguckt. Ich glaube, man nennt es Situationship und dann beendet einer die Beziehung oder diesen Situationship. Und man denkt dann so plötzlich so, hä? Es hat doch gerade erst angefangen, geil zu werden. Und das ist mein Verhältnis und mein Gefühl an diesem Montag. Ich habe gerade angefangen, mich wieder in die Nationalmannschaft zu verlieben. Ich habe angefangen, wieder etwas zu fühlen und dann wurde dieses Gefühl jetzt abrupt für beendet erklärt, ob des Ausscheidens gegen Spanien. Und ich weiß noch nicht, also ich bin noch in dieser Phase, wo nach der Fassungslosigkeit jetzt die Trauer kommt, irgendwann wird vielleicht nochmal die Wut kommen, bis man dann wieder bereit ist, entweder für was Neues oder sich vielleicht doch nochmal weiter kennenlernen möchte. Und in dieser Phase befinde ich mich gerade, ich bin noch in der Trauerphase, ich habe Herzschmerz und bin zutiefst berührt, ob der Tatsache, was die deutsche Nationalmannschaft und ich würde wirklich sagen im Speziellen Julian Nagelsmann, innerhalb weniger Monate mit uns als Fans so angestellt haben. Also ich glaube, es ist auch auf fruchtbaren Boden getroffen. Wir wollten uns begeistern lassen. Wir wollten uns verlieben. Aber sie haben eben auch die richtigen Zutaten zum Date mitgebracht. Also es gab nicht nur einen leckeren Wein, sondern es gab auch noch ein leckeres Essen. Man sah auch noch gut aus. Und eventuell die Musik war okay und eventuell hatte man sogar noch ein kleines Dessert. Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es ist so viel auf einer gefühligen Ebene richtig gemacht worden, dass, glaube ich, jeder in Deutschland sich wieder mit dieser Nationalmannschaft identifizieren kann. Dass jeder es dieser Nationalmannschaft gegönnt hätte, den Titel am Ende zu holen. Dass jeder dieser Nationalmannschaft nicht das Schlechteste, sondern das Allerbeste wünscht. Und dass wir, glaube ich, mit Julian Nagelsmann an der Spitze einen Trainer haben, der vermutlich nicht nur Fußballtrainer, sondern auch Bundespräsident sein könnte, weil er rhetorisch unfassbar gut ist, weil er unsere Sprache spricht, weil er Weitsicht hat, weil er über den Tellerrand hinaus guckt. Und deshalb erfüllt mich diese Nationalmannschaft mit so viel Stolz, wie ich es lange nicht mehr hatte. Und wenn ich mich dabei beobachtet habe, wie ich in der 89. Minute vor dem Tor von Florian Wirtz gebibbert habe, an meinen Fingernägeln gekaut habe, was ich normalerweise nie mache, Herzrasen hatte und als dann das Tor passiert ist, ich ganz Körpergänsehaut hatte. Das, glaube ich, das war zuletzt, als ich, weiß ich nicht, das hat, glaube ich, die Nationalmannschaft bei mir persönlich noch nie geschafft. Das hat der Vereinsfußball geschafft. Das hat aber ganz sicherlich nicht der Verbandsfußball bei mir geschafft. Und das ist neu und das ist anders und das ist ganz, ganz toll und schön.
Es bleibt festzuhalten, liebe Damen, ihr wisst jetzt genau, was Lena Kassel von einem Date erwartet, in dem sie sich dann auch verlieben kann. Das nur mal als kleiner Wink mit dem Zaunfall. Aber zurück zum Thema. Es liegt vielleicht so ein bisschen auch daran und insofern, ich fand ja diese ganzen Labels, die man versucht hat, diesem Turnier überzustülpen, also dieses Sommermärchen 2.0 und so weiter, das fand ich ja ehrlicherweise irgendwie auch ein bisschen gewollt und ein bisschen übertrieben und ein bisschen irgendwie auch wieder so marketingmäßig, was wir eigentlich nicht mehr machen wollten. Aber wenn du das jetzt so erzählst, dann klingt es eben doch ein bisschen wie 2006, wo man ja ähnlich nach einer wirklich schweren Phase mit der Nationalmannschaft wieder irgendwie diese Glücksgefühle hatte und sich wieder identifizieren konnte mit einer Mannschaft, mit seinen Stars, mit seinem Trainer etc. etc. Nur, dass das, glaube ich, dein allererstes Turnier gewesen ist, bei dem du irgendwie zum ersten Mal Fußball wahrgenommen hast, oder?
Sommermärchen, dieser Begriff, steht für ein Gefühl. Und darum geht es. Das Sommermärchen ist ein Gefühl. Und was ist das Gefühl? Es ist das Gefühl von Zusammenhalt. Es ist das Gefühl von Leichtigkeit. Es ist das Gefühl von Verliebtheit in irgendeiner Form. Und ja, auch im Falle einer Niederlage.
Was ist denn los mit dir?
Auch im Falle einer Niederlage. Und das war zuletzt 2006 der Fall. Wir brauchen nicht über Zusammenhalt im Falle eines Erfolges wie 2014 reden. Nein, das letzte Mal, als ein Land so vereint hinter der deutschen Nationalmannschaft stand, auch im Falle einer Niederlage, war eben 2006. Und deshalb ist es ein bisschen dieses Sommermärchengefühl gewesen. Und ja, du hast recht, es kam in den letzten Jahren immer viel zu viel von außen. Es war nicht authentisch, es war nicht natürlich. Und trotzdem glaube ich, dass auf der einen Seite DFB und Julian Nagelsmann und die ganze Mannschaft sehr viel richtig gemacht hat. Aber auch wir, die Medien, die JournalistInnen, wir Fans, wir wollten uns auch begeistern lassen, weil wir ein Fußballland sind. Also, so wie Toni Kroos das auch in seinem Abschiedspost geschrieben hat, die Deutschen haben ihr liebstes Kind wieder zurück. Die Nationalmannschaft. Wir haben diesen Titel nicht gewonnen, aber wir haben unsere Nationalmannschaft wieder zurück. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Gewinn von unschätzbarem Wert.
Bevor das hier mit der Süßholz-Raspelei weitergeht, wollen wir mal rein sportlich dieses Spiel betrachten. So, Mann.
Vercoacht er das nämlich. Vercoacht er das.
So, es wurde mir auch echt zu viel hier gerade.
Ja, jetzt komm, jetzt lass mal die harten Fakten.
Jaha. Also, lass mal die Fakten sprechen. Nationalmannschaft hat es nicht geschafft, Spanien zu besiegen. Warum nicht?
Julian Nagelsmann hat sich vercoacht. Julian Nagelsmann hat in einem wichtigen Spiel den Vereinstrainer Julian Nagelsmann raushängen lassen. Also das, was er eigentlich nicht mehr machen wollte. Also er hat ein bisschen Guardiola mit einfließen lassen, in den großen Spielen dann doch zu verkacken, weil man irgendwie die ganz, ganz tolle Idee nachts um 2:30 hatte, die dann irgendwie nicht so wirklich aufgegangen ist. Also die erste Halbzeit war, Zitat Julian Nagelsmann, hibbelig. Und warum war sie hibbelig? Weil er, glaube ich, dieser Mannschaft ihre Sicherheit genommen hat. Mit einer etwas angepassten Aufstellung. Und ich glaube, dass das Herzstück, nämlich die zentrale Achse im Mittelfeld, wurde gesprengt. Er hat Emre Can reingebracht und als ich so die Aufstellung las, habe ich verstanden, was er damit wollte. Er wollte mit Emre Can einen Spieler haben, der mehr Tempo hat. Er wollte Fabian Ruiz aus dem Spiel nehmen, den Unsung Hero, neben eben Rodri. Rodri wird oft gedeckt und dann wird der Spielaufbau meistens über Fabian Ruiz geleitet. Er wollte Emre Can auf ihn draufstellen und er wollte mit Emre Can taktisch variabler sein, weil Emre Can eben auch in der Innenverteidigung spielen kann. Das heißt, situativ hätte dieses 4-2-3-1 auch zu einem 3-5-2 werden können, insofern, dass sich Emre Can zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt und somit die Außenverteidiger Kimmich und Raum breiter stehen können und somit Lamine Yamal und auch Nico Williams direkt bei der Ballannahme stören können. Also ich habe das alles verstanden. Fußball funktioniert ja manchmal aber nicht nur auf dem Papier. Und wir haben halt relativ schnell gesehen, dass es eben nicht funktioniert hat, sondern dass die Stabilität gefehlt hat, die Sicherheit gefehlt hat. Ich habe ja auch in der Freitagsfolge oder Donnerstagsfolge, wo ich dann mit dabei war, lange gehadert zwischen Florian Wirtz und Leroy Sané. auch da, Leroy Sané.
Es ist eindeutig beantwortet worden, würde ich mal sagen.
Auch da, aber auch da kann ich auf dem Papier nachvollziehen, welche Idee Julian Nagelsmann dahinter hatte, mit Leroy Sané auch Tempo in Umschaltsituationen zu haben. Aber Florian Wirtz ist eben ein Spieler, der ziemlich viele hohe Ballgewinne hat. Und das hat man dann eben auch gesehen, als er reinkam, dass er die Offensive viel mehr belebt hat. Und so musste Julian Nagelsmann in der Halbzeit seine Fehlentscheidungen korrigieren. Das führte dazu, dass er hinten raus auch keine Wechsel mehr hatte. Ich glaube auch, dass es ein Fehler war, Thomas Müller einzuwechseln. Ich hätte lieber einen Chris Führig gesehen. Ich hätte lieber einen Maxi Bayer gesehen, weil es zahlreiche Kontersituationen der deutschen Mannschaft noch hinten raus gab, die ob des fehlenden Tempos vertändelt wurden von Thomas Müller, muss man leider dazu sagen. Und da hätte, glaube ich, ein Maxi Bayer, der wurde doch genau für sowas mitgenommen. Und da muss ich sagen, so die Personalentscheidungen von Julian Nagelsmann in dieser Partie, schwierig. Und ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit gesehen, als er sie dann korrigiert hat, dass wir die bessere Mannschaft waren. Es war dann halt irgendwie zu spät. Und dass dann am Ende ein wirklich mustergültiger Kopfball der Spanier in der 119. Minute, und da haben wir dann wieder WM 2006. Wir erinnern uns, Grosso gegen Italien damals in der 119. Minute. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das war das Sommermärchen 2.0 auf so vielen Ebenen. Und das ist dann natürlich äußerst bitter. Es fühlt sich ungerecht an. Natürlich auch ob des nicht gegebenen Handspieles. Ich glaube, da wurde allumfassend drüber gesprochen. Bitte lass uns das Fass nicht nochmal aufmachen. Vielleicht da nur eine Ebene. Wenn ein Schuss mit der Hand behindert wird, der aufs Tor gegangen wäre, sollte es in jedem Fall ein strafbares Handspiel sein. Das steht so nicht im Regelwerk, sollte aber ins Regelwerk genommen werden. Weil das ist dann eben auf der anderen Seite ja auch, wenn ein Stürmer ein Tor erzielen möchte und nur ansatzweise ein kleiner Finger den Ball berührt, zählt das Tor nicht. Sollte umgekehrt für mich genauso gelten. Das nur zu dieser ganzen Handspielthematik noch eingeschoben.
Und wir wissen ja jetzt durch Lena Kassel, dass die Idee der Aufstellung ja die war, teilweise eben auch Spieler der Spanier aus dem Spiel zu nehmen. Und da muss man natürlich sehr deutlich sagen, da hat Julian Nagelsmann wohl offensichtlich auch vergessen, dass er dafür Toni Kroos auf dem Platz hatte.
Ja, hat man so auch selten gesehen, ne?
Allerdings. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass der entstandene Hype um die Mannschaft auch nach dem Turnier noch Bestand haben wird?
Ich glaube, das Gute ist, dass in 8 Wochen schon wieder Nations League ist. Ja, also wir haben gar nicht so lange Ruhe. Was gut ist, damit dieses ganze Gefühl weiterhin im Gedächtnis bleibt. Und ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen. Ich glaube, die zentrale Figur ist wirklich Julian Nagelsmann. Und auf spielerischer Ebene sind es Florian Wirtz, Jamal Musiala, die werden ja bleiben. Klar, es werden auch einige Stützen weggehen. Du hast Toni Kroos angesprochen, Ilkay Gündoğan, weiß man auch nicht, hat auch nicht so ein klares Bekenntnis nach außen getragen, ob er noch bleibt. Thomas Müller hat auch angekündigt, dass es eventuell sein letztes Spiel gewesen sein könnte. Manuel Neuer, dahinter ist auch ein großes Fragezeichen. Also die Mannschaft wird sich verändern. Ich glaube aber, dass der Staff, der Trainerstab sich nicht verändern wird und auch die Führungsebene beim DFB sich nicht verändern wird. Und das ist so ein bisschen der Core, der Anchor. Und von da aus kann dann alles andere aufgebaut werden. Und unsere zwei Supertalente, Jamal Musiala und Florian Wirtz, das war ihr erstes großes Turnier. Da werden noch so viele weitere kommen. Also von daher bin ich eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, was den Hype der deutschen Nationalmannschaft angeht. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, wo wir herkamen, ne? Also ich sag mal so, nach der Niederlage gegen die Türkei oder Österreich Ende letzten Jahres, da waren wir tot, klinisch tot. Das war's. Und wie wir dann innerhalb von kürzester Zeit jetzt eine andere Gefühlswelt erleben, zeigt ja auch, dass da einfach Nährboden da ist. Den muss man nur füttern. Den muss man nur gut düngen. Und ich glaube, nicht nur Joshua Kimmich kann gut gärtnern, ich glaube Julian Nagelsmann auch.
Apropos Julian Nagelsmann, ich feiere ja, seitdem er es gesagt hat auf der Pressekonferenz am nächsten Tag, Zitat, es tut auch weh, dass man 2 Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Das ist ein auf so vielen Ebenen so unfassbar schöner und auch geiler Satz. Und Lukas Vogelsang war es ja ein paar Mal, der bei uns im MML-Daily auch eben sehr hart am Beispiel von Bayern München gezeigt hat, dass es eben sehr, sehr oft nach großen Niederlagen oder dass es große Niederlagen brauchte, um dann große Titel zu erreichen oder schmerzhafte Niederlagen brauchte, um große Titel zu erreichen. Finale Doham ist ein Beispiel, nächstes Jahr dann in der darauffolgenden Saison eben der Champions League-Titel. Das mal im Hinterkopf, verbunden mit der Frage, ist jetzt eben dieses Ziel Weltmeister 2026 aus deiner Sicht die logische Konsequenz nach diesem Turnier?
Es ist doch auch ganz geil, das sagt so viel über das Mindset auch von diesem Trainer aus. Also vor allen Dingen, wenn ich da, mir ist direkt Edin Terzic in den Kopf gekommen, als er bei der verpassten Meisterschaft von Borussia Dortmund in der vergangenen Saison heulend vor der Südkurve stand. Heulend. Wehleidig, ohne Ende. Es war unaushaltsam. Und Julian Nagelsmann.
Also Julia hat auch auch geheult.
Aber anders. Er hat ja sich nicht selbst bemitleidet. Er war enttäuscht, aber hat dann direkt wieder den Schalter umgelegt. Hat direkt wieder gesagt, ey, wir sind da und wir werden bleiben und wir werden erfolgreich sein. Hat sich kämpferisch gezeigt und das auch noch absolut glaubhaft. Und ich glaube, wir haben alle Mittel dafür da. Also alles andere wäre ja auch Quatsch, als nicht nach dem höchsten Ziel zu greifen, wenn du Deutschland bist. So, das ist einfach so.
Dann werden wir endlich Amerika in Amerika drüber Weltmeister. Das wird's.
Ja, ganz, ganz genau.
Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
Das erste deutsche Fernsehen, egal wie ihr es nennen wollt, eines ist immer geblieben. Die Sportschau mit der Bundesliga-Hinrunde samstags ab 18 Uhr im Ersten.
Und jeder Fußballfan kennt's ja, ne? Ohne die Bundesliga am Samstag, da fehlt doch was. Erst wenn nach der Sommerpause die Saison wieder startet, wird das Leben wieder so richtig spannend. Ja, bekommt das Wochenende wieder die nötige Würze, dann gibt es wieder einen ultimativen Ort, an dem der Spieltag gefeiert wird. Und das ist die Sportschau. Da gibt es nämlich nicht nur alle Spiele, alle Tore. Nein, es gibt auch Kontext, es gibt Geschichten, es gibt Drama, es gibt einen Spannungsbogen. Man bekommt so, so, so viel mehr, als einfach nur ein Ergebnis übermittelt. Und von daher freue ich mich persönlich immer auf samstags um 18 Uhr.
Genau. Dann wird gefeiert, dann wird der Fußball gefeiert und das Ganze in der Sportschau, denn die Sportschau setzt dem Tag die Krone auf und macht den Samstag erst zu einem richtigen Samstag. Die Sportschau mit der Bundesliga-Hinrunde. Einschalten immer samstags ab 18 Uhr im Ersten.
Das MML Daily EM-Update.
Über die drei weiteren Viertelfinalpartien müssen wir natürlich auch noch sprechen. Und ich sag's mal, wie es ist. Ja, genau. Ich sag's mal, wie es ist. Ich bin selten so frustriert gewesen nach einem Fußballtag wie nach dem zunächst mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft am Freitag. Dann bin ich nach der 90. Minute mit dem Taxi und meiner Familie voller Vorfreude ins Volksparkstadion gefahren, weil ich mir Portugal gegen Frankreich angucken wollte und auch angeguckt habe und dachte, wow, was für geile Namen da auf dem Platz stehen. Du siehst sie live, das wird ein Fest, das wird ein Albtraum. Portugal gegen Frankreich, 3-5 nach Elfmeterschießen. Oder wie Mike Nöcker sagen würde, wollen die mich eigentlich verarschen?
Ja, es war wirklich also das Kontrastmittel zur Partie vorher. Und ich dachte so, das war wie so diese nie enden wollende Serie, die dann noch in Staffel 12 geht, wo du eigentlich denkst, ey, ihr hättet nach Staffel 6 schon aufhören können. Es ging also auch noch in die Verlängerung. Und man dachte nur so wirklich, könnt ihr nicht anpfeifen und direkt Elfmeterschießen machen? Also bei Spielen mittlerweile mit französischer und englischer Beteiligung denke ich mir, komm, skipp das, geht direkt an den Punkt und erspart uns alle diese 120 Minuten leidvollen Fußball. Also das wird wirklich niemand sehen. Und man muss wirklich sagen, es kamen in allen Viertelfinalspielen die Mannschaften mit dem niedrigeren XG-Wert weiter. Also es ist so ein bisschen Systemfußball gegen Heldenfußball für mich bei dieser Europameisterschaft. Und die Helden, die scheiden halt aus. Und die systemischen Fußballfreunde, die verbleiben halt in diesem Turnier. Und deshalb verwundert es mich nicht, dass Frankreich sich da wieder irgendwie durchgemogelt hat und zwar weiterhin ohne geschossenes Tor aus dem Spiel heraus.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also erklär mir das mal. Wir reden von einem Elfmeter und zwei Eigentoren. Das ist die beeindruckende Ausbeute von Frankreich bis hierher. Also sie sind mit nochmal zwei Eigentoren, die sie für sich sozusagen verbuchen konnten und einem geschossenen und einem verwandelten Elfmeter ins Halbfinale der Euro 2024 gekommen. Und dann hast du dieses Personal auf dem Platz. Erklär mir bitte, dass ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, in 120 Minuten Frankreich in Hamburg überhaupt eine wirklich ernstzunehmende Chance gesehen zu haben.
Nee, das ist vollkommen richtig. Und es ist wirklich Deschamps-Fußball 2.0, also nochmal viel, viel destruktiver als 2018, wo sie ja Weltmeister geworden sind. Also das ist noch viel, viel dünner. Man muss sagen, Kylian Mbappé kommt überhaupt nicht rein in dieses Turnier. Das war ja normalerweise noch der einzige Spieler, der so ein bisschen offensiv Spaß gemacht hat. Ich glaube, die Maske behindert ihn einfach. Hat er ja jetzt auch schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Dann Griezmann in einem absoluten Formtief. Thuram im Nationaltrikot, irgendwie der alte Gündogan. Also kommt überhaupt gar nicht auf seine Leistungen aus dem Verein. Dembélé wankelmütig. Also es ist wirklich an allen Ecken und Enden ein absoluter Graus. Und dass das dann doch ja für das Halbfinale reicht, ist nicht verwunderlich, wenn wir auf die nächste Partie schauen. Denn es geht noch schlimmer.
Ja, ja. Wir halten fest, also das ist ja noch unsere Seite des Turnierbaums. England, na komm, wir lassen es einfach so stehen. England gegen Schweiz. 5-3 nach Elfmeterschießen.
Das war so ein bisschen Rasenschach. Also das war wieder also wirklich so dermaßen langweilig. Man muss sagen, in der zweiten Halbzeit haben mir zumindest die Schweizer besser gefallen. Und dann war es ja schon wieder diese Geschichte der Engländer, dass sie ja können, wenn sie wollen. Ne? Also es fiel das 1-0 für die Schweiz. Und ja, postwendend kam der Schuss von Bukayo Saka. Also wieder eine individuelle Leistung, die dann die Engländer in die Verlängerung retten lässt. Und was wirklich, wirklich, wirklich traurig ist, dass sie selbst das Einmaleins des Fußballs nicht beherrschen. Also so Dreiecke bilden, dadurch Anspielstationen haben. Das Spiel über den Dritten findet überhaupt nicht statt. Also jeder Spieler ist so dermaßen isoliert auf dem Platz und tut mir schon fast leid, weil du einfach komplett auf dich alleine gestellt bist. Ne? Das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend, dass sowas dann mit dem Halbfinale belohnt wird. Und man kann schon sagen, dass wenn es um die Leistung der Engländer geht, dann hebeln die so ein bisschen die Gesetzmäßigkeiten dieses Sports aus. Ne? Wo man ja eigentlich denkt, dass die bessere Mannschaft am Ende gewinnt. Das ist bei den Spielen der Engländer nicht der Fall. Und unterm Strich muss man ja leider trotzdem sagen, England ist das vierte Mal in Folge unter den letzten 8 bei einem Turnier. Also das hat noch keine andere Mannschaft aktuell geschafft, also bei den letzten 2 WMs und EMs unter den letzten 8 zu sein. Die Frage ist ja auch nur hier, ist es wegen oder trotz dieser auf Sicherheit bedachten Art und Weise des Fußballspielens so weit gekommen? Und es ist enttäuschend, dass die Schweizer, die für mich die bessere Mannschaft waren, unterm Strich ausgeschieden sind, weil da wieder dieser Nimbus-System gegen Heldenfußball für mich gegriffen hat. Sie haben die besseren Chancen gehabt, Breel Embolo alleine, glaube ich, 5-6 und haben sich leider damit nicht belohnt. Und somit steht England im Halbfinale mit also einer wirklich erschreckenden Performance, man kann es nicht anders sagen. Also
und alles, was du gerade über Frankreich gegen England gesagt hast, klingt so widerlich nach einem Finale Frankreich gegen England.
Ja.
Stell dir das mal bitte vor.
Ja, das ist kein unrealistisches Szenario, leider.
Ja. Wenigstens, na, sagen wir mal, eine Halbzeit ganz okay haben die Niederlande gegen die Türkei gespielt. Oder andersrum gesagt, eigentlich was von beiden Mannschaften ein deutlich fußballbejahrenderes Spiel und hat ja zumindest einiges wieder gut gemacht, was vorher England gegen Schweiz kaputt gemacht hat. Können wir das so sagen? Niederlande gewinnt 2-1 gegen die Türkei. Die Türken sind in Führung gegangen. Offensichtlich brauchen die Holländer das, dass sie erstmal 0-1 hinten liegen, um dann aufzuwachen und ins Spiel zu kommen. Aber am Ende für dich ein richtiger beziehungsweise ein verdienter Sieg?
Ich habe ja schon nach dem Ausscheiden der Deutschen, dem Weiterkommen der Franzosen und dem Weiterkommen der Engländer gedacht, es gibt den Fußballgott nicht. Ja? Also gibt es einfach nicht. Ich habe oben in den Himmel reingeguckt und habe festgestellt, ne, der ist wohl schon oder noch im Urlaub, der Gute. Und dann muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich ganz froh bin, dass die Türken jetzt raus sind. Es tut mir leid. Ich muss, glaube ich, direkt zu einer Differenzierung aufrufen. Ja, sportlich haben die Türken mitunter eines der besten Spiele dieser EM gezeigt gegen Georgien für mich, weil das Anarchie war. Es hat richtig Laune gemacht. Es war ständig was los. Es war emotional, es war leidenschaftlich. Also auf dem Platz war es eine glatte Eins der Türken. Und da hätte ich ihnen das Weiterkommen auf jeden Fall gewünscht und gegönnt und wäre sicherlich auch gemessen an dem Turnierverlauf verdient gewesen, weil sie einfach Spaß gemacht haben. Aber auf den Rängen muss ich sagen, es ist einfach eine glatte Sechs. Nicht alle türkischen Fans, viele dieser türkischen Nationalisten erweisen ihren anderen friedlichen, toll feiernden Landsleuten einen echten Bärendienst. Aber ich sag's euch, wie es ist. Also ich kann und will und ja unter keinen Umständen nochmal einmal so einen Faschogruß im Olympiastadion in Berlin oder in irgendeinem anderen Stadion sehen müssen. Da geht's mir kalt den Rücken runter und dementsprechend muss ich sagen, auf der Ebene froh über das Ausscheiden der Türken, weil das war ein brauner Fleck, hahaha, auf dieser doch so bunten Europameisterschaft, der mir nachhaltig wehtut und der mir für all die Türken, die friedlich und toll feiern sind und auch für diese Mannschaft leid tut, die einfach begeistert hat, aber es hat halt ein Geschmäckle. Und von daher habe ich mich für die Niederländer umso mehr gefreut, weil diese Fans... Na links.
Na das hat sie angetan, ne?
Die machen doch einfach Spaß, Mann. Und sowas will man doch sehen.
Voll. Ja, voll. Ja, aber du hast total recht. Also es ist, ich habe ja Portugal gegen die Türkei gesehen in Dortmund und es waren so viele türkische Fans da, die einfach Spaß gemacht haben. Und für die tut es mir in der Tat leid. Aber in der Vergangenheit haben wir im Olympiastadion schon genug Faschogrüße gehabt. Da müssen jetzt nicht auch noch die Türken kommen. Und insofern war ich emotional total bei dir und bin irgendwie ganz froh darüber, dass der Wolfsgruß jetzt quasi durch den Schweigefuchs abgelöst worden ist. Und wir dementsprechend dieses Kapitel leider für, wie gesagt, um es nochmal sehr, sehr deutlich zu sagen, sehr, sehr deutlich zu unterstreichen, leider für alle irgendwie tollen und fröhlichen Türken, die einfach nur ihre Mannschaft gefeiert haben, einfach dieses Kapitel zumachen müssen. Man muss aber auch mal bedenken, die Türkei ist die einzige Mannschaft gewesen oder die Fans der Türkei sind die einzige Mannschaft gewesen, die bei den Hymnen der Gegner gepfiffen haben, die die Gegner konsequent ausgepfiffen haben. Es ist das einzige Team bei dieser Euro 2024 gewesen, das sich so verhalten hat. Also insofern muss sich dann am Ende, glaube ich, auch niemand wundern, wenn man dann ein bisschen hergeht und sagt, dann lieber die wirklich grandios feiernden Niederländer. Als das, was wir teilweise Erschreckendes von den türkischen Fans gesehen haben.
Ja, und es gibt ja durchaus auch die Option, einfach positiv deine Mannschaft zu unterstützen, ohne auf die Schwäche des Gegners hinzuweisen oder ständig den Gegner zu diffamieren. So, wenn das deine einzige Stärke ist, gegen etwas zu sein und nicht für etwas zu sein, dann ist es einfach wahnsinnig unsympathisch und einfach, nee, also einfach unerträglich. Und dass es dann auch ganz, ganz schnell in diese Überheblichkeit abdriftet, anstatt sich einfach zu freuen, kann man eben dann auch von schlechten Gewinnern sprechen. Und das war und ist bei den Türken leider immer ein sehr, sehr schmaler Grat. Nicht bei allen, aber eben trotzdem einer sichtbaren und fühlbaren und greifbaren Masse, die man nun mal eben auch im Stadion sieht und hört.
Punkt. Somit kennen wir jetzt die Halbfinalpaarungen, die da heißen am Dienstag Spanien gegen Frankreich und am Mittwoch in Dortmund. Das Dienstagspiel ist in München, Mittwoch dann in Dortmund. Niederlande gegen England. Die Vorschau auf die einzelnen Partien gibt es dann natürlich ab morgen bei uns.
So sieht's aus und ihr werdet sicherlich auch noch einiges zu besprechen haben in einer neuen Folge Fußball MML, lieber Mike.
Selbstverständlich. Wir haben durchaus ein paar Themen, die uns locken, die uns reizen und die wir besprechen werden. Und das tun wir jetzt genau jetzt und dementsprechend gibt es also die neue Folge Fußball MML oder Fußball EMML heißt sie auch, im Laufe des Tages und insofern kriegt ihr heute die doppelte Ladung und seid dann hoffentlich gut vorbereitet für die nächsten Spiele, die dann eben ab morgen stattfinden und die dann eben ab morgen auch Thema hier im Daily sind. In diesem Sinne, habt einen fußballfreien, feinen Tag. Und es verabschieden sich an dieser Stelle vom Mikrofon Mike Nöcker
und Lena Kassel für Fußball MML. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.